Reportagen live on stage Nummer 13. Die Geister von Heideck. Von Erwin Koch. Gelesen von Jan Mark und Johanna Schwertfeger.
Die Nacht war ohne Wetter und Sinn. Herr R. im 62. Jahr seines Lebens wand sich aus den Tüchern, langsam und leise, zog Hemd und Hose an und trat in den Flur, steckte das Handy ein, wie immer, wenn er das Haus verlässt, jetzt am 31. April 2023, 10:10. Er schloss die Tür, nahm die Stufen hinab zum Kies und ging 30 Schritte, vielleicht, zum Schloss, das ihm Amt und Rausch ist. Schloss Heideck, Gemeinde Hitzkirch, Ortsteil 6284, Gelfingen. R, das bin ich. Etwas grau, die Haare. Ja, ich gehe hinauf jetzt in den dritten Stock des Turms und denke, warum? Noch nie in den Jahren, seit ich hier neben dem Schloss wohne, hatte ich nachts das Schloss besucht, das ich pflege im Auftrag des Kantons Luzern. Ein hohes, fast quadratisches Gebäude, ohne Tand und Kram. Auf dem Dach eine Fahne, gelb. Ruhig, als fürchte ich, jemanden zu wecken, trete ich in den Salon, mache Licht. Ich lege mein Handy auf den Tisch. An diesem Möbel denke ich, genau an diesem Möbel tranken die Pfiffer. Die Pfiffer tranken hier einst ihren Mokka und ihren Wein. Ratlos und matt stand er vor dem Tisch, drehte sich zur Wand, nach links, nach rechts, sah die Bilder der letzten Familie, die hier gelebt haben. 5 Frauen, ein Mann, Eltern und Töchter. Die Pfiffer von Heideck, 1875 bis 1953. Alle in Öl und Pastell. Der da drüben, begabt mit langen schwarzen Koteletten, das ist Ludwig, auch Louis genannt. Gegenüber hängt seine Frau Caroline, 12 Jahre jünger als er, aufgeschirrt in teurem Stoff. Da hängt Mathilde, die älteste Tochter, daneben Elisabeth, die zweite, Marie-Louise, die dritte, und Marie-Gabrielle, die jüngste. Er in Hose, Hemd, blauen Pantoffeln, ging zum Fenster und sah hinab auf Dorf und See und den Hügel dahinter. Mitternacht war vorbei, kein Licht am Horizont. Er trat ans Klavier, zögerte, drückte endlich eine Taste, hörte keinen Ton, drückte wieder, kein Ton. Kuverts, Alben, Schubladen, Bücher, Archive hatte Herr R. durchforscht, fast 30 Jahre lang, um Grund und Seele der Püfer zu verstehen. Kein Blatt ließ er unberührt, kein Foto. Und als er meinte, alles gesehen und gelesen zu haben, setzte er sich im Dorf zu den Alten und schrieb auf, was sie erzählten über die Granden vom Schloss dort oben. Die sonntags, um aufzufallen, ständig zu spät zur Messe kam, im Pelz geschlagen, gepudert wie Dieven, der Kutscher mit Zylinder und Livree, die ihre Knechte anwiesen, auf Eichhörnchen zu schießen, damit sie keine Nüsse stahlen, die ihre Geldscheine, bevor sie sie berührten, mit Schnaps vom Dreck der Welt befreiten. Auf Heideck, hieß es, isst man keine Wurst, auf Heideck isst man Fleisch. Herr R. fuhr sich übers Gesicht, setzte sich, obwohl er wusste, dass man sich darauf nicht setzen sollte, auf das gelbe Kanapee Louis XV um 1760. Herr R. streifte die Pantoffeln ab und wechselte den Raum. Stand jetzt barfuß am Bett der Baronin. Ah, Nussbaum mit Baldachin und einer Himmelbettkrone. Unter Matratze aus Draht, Obermatratze und Keilkissen, Steppdecke und Bettüberwurf. Aus grüner Toil de Soie, Louis XIV, luzernisch. Man setzte sich auf die Kante des Möbels, des besten Stücks im Haus, und dachte, ha, jedem Besucher, der dies täte, verböte ich das Schloss. Vornübergebeugt, vornübergebeugt, die Ellbogen auf den Knien, schloss R die Augen. Und er wusste nicht, was zuerst war, der Geruch ihres Parfums oder der Klang der Stimme.
Monsieur, on dit que vous avez des questions.
Das Parfum erinnerte an Leder, die Stimme an Gram. Er schoss hoch und erkannte neben sich, am Bettrand sitzend, eine Frau von runder, schwerer Gestalt, 70, vielleicht 80 Jahre alt. Ihre Füße umfasst von dicken, wollenen Socken, gelbe, schwarze Ringel, erreichten den Boden nicht. Madame, Sie hier.
Qui êtes-vous?
Ich bin Geschäftsführer und Kurator der Vereinigung Pro Heideck und kümmere mich um das Schloss, in dem wir jetzt hier sitzen.
Mit welchem Recht?
Heideck gehört dem Staat.
Ach, dem Staat?
Ja.
Seit wann?
1950.
So, Quatsch, das müsste ich wissen.
Ja. Ja, Frau Baronin, Sie waren tot, als Luzern das Haus übernahm.
Zu welchem Preis?
Heideck war ein Geschenk Ihrer Töchter Mathilde und Marie-Louise.
Die spinnt! Ich zahlte als 150.000 Franken abgestottert in Raten. Heideck gehörte einem Bauern, der hier eine schäbige Tränke mit... und eine Kegelbahn für Leute aus dem Dorf betrieb.
Ja, ich weiß.
Das bleibt unter uns.
Was?
Das Heideck, bevor ich es kaufte, einem Gelfinger Lümmel gehörte. Hm. So, und jetzt helfen Sie mir bitte aus dem Bett.
Kommen Sie, Madame, kommen Sie. Ich, vorsichtig, Stufe. Setzen wir uns doch hier in den Salon, Madame. Arm in Arm, gingen wir hinüber und setzten uns auf die Stühle, auf die man ja eigentlich nicht sitzen darf. Ich meine, en cabriolet, mit gekurvter Lehne, Tapisserien nach der Tradition von Ambusson, ehemals Manufaktur Royal de Gobelin. Aufsitzend Tierdarstellungen nach Farbe von La Fontaine, Wolf, Rabe, Storch, Fuchs, Kuh, Schildkröte und Hase. Auf den Lehnen kleine Applikationen von Knaben und Mädchen.
Das sind nicht unsere Sessel?
Ja, in der Tat. In der Tat, diese Stühle haben wir 1968 an einer Auktion erstanden. Es gab leider nicht mehr so viele Möbel im Schloss, als wir es übernahmen.
Warum das denn?
Weil ihre Töchter, Mathilde und Marie-Louise, kein Geld mehr hatten und den Arzt, den Pfarrer, den Metzger, den Bäcker halt mit Möbeln bezahlen.
Kein Geld mehr? Geld hat man. Irgendwie. Was ist das denn? Das?
Ein Handy. Das ist ein Handy. Eine Art Telefon, Schreibmaschine, Spieldose, Album, alles zugleich.
Ja, also wir waren ja die Ersten im Tal, die ein Telefon hatten.
Ja, 1912. 1912 und elektrischen Strom, eine Zentralheizung, einen Aufzug und fließendes heißes Wasser sogar bis in den fünften Stock.
Woher wissen Sie das?
Ich bin Historiker. Heideck und die Pfiffer, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd.
Aha, dann wissen Sie also alles über uns?
Ja, leider nein, leider nein.
Aha. Das heißt, was wollen Sie denn noch?
Madame, Frau Baronin, rettete der Schweiß von Sklaven das Schloss vor dem Zerfall?
Ja, ich habe es geahnt, dass diese Frage kommt.
Sie müssen nicht darauf antworten.
Ja, oui, also yes, damn it again. Es ist wohl so, wie alle Welt behauptet.
Möchten Sie davon erzählen?
Was?
Wie alles begann?
I am an American girl. Geboren am 23. April 1850 in New Orleans im Süden der USA. Mein Vater, John Slidell, war Anwalt und Politiker. Meine Mutter hatte Ländereien in die Ehe gebracht. Die wurden, es war halt so, von Rechtlosen bestellt. Also von Sklaven, okay? Das war üblich. Nicht anders möglich. Aber die hatten genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und sie sangen bei der Arbeit.
Ah. Als sie 11 waren, brach der Bürgerkrieg aus.
Ja.
Norden gegen Süden, die Konföderation gegen die Union. Die Südstaaten schickten ihren Vater nach Frankreich an den Hof von Kaiser Napoleon III., um diesen zu beflügeln, sich auf die Seite des Südens zu stellen. Im November 1861 bestiegen sie mit ihren Eltern und Geschwistern, Sie sind die Jüngste, in Havanna ein britisches Postschiff namens Trent.
Trent.
Die Trent, genau.
Trent.
Die sie nach Europa bringen sollte. Kaum auf See, am 8. näherte sich ihnen ein Kanonenboot des Nordens. Soldaten setzten an Bord und nahmen ihren Vater mit.
Ja, politisches Kidnapping. Alle anderen ließen sie laufen. Papa hielten sie gefangen. Ich glaube, in der Nähe von Boston. Doch Großbritannien nahm den Überfall auf ein britisches Schiff nicht hin und drohte bestärkt von den Regierungen in Paris, Berlin, Wien, St. Petersburg, dem Norden mit Krieg. Washington gab nach und ließ Vater am Neujahrstag 1862 frei. Wie heißen Sie eigentlich?
Dieter, ja.
Aha, und was sind Sie von Stand?
Meine Mutter war Arbeitsschullehrerin, mein Vater Psychiatriepfleger.
Na, immerhin. Monsieur, wie sähe die Welt heute aus, wenn der Norden meinen Papa nicht entlassen und Großbritannien der Union deshalb den Krieg erklärt hätte? Gäbe es noch eine USA? Ich meine, Sie sind ja Historiker.
Ja, aber kein Hellseher, Madame.
Ja, gut. Also, Vater folgte uns nach Paris. Wir waren eine schöne, elegante Familie. Wohnhaft im Haus Nummer 20 an der Rue Taitbout im 9. Arrondissement.
Im Spätsommer 1869, Sie waren 19, gingen Sie über die Luzerner Kapellbrücke.
Also selbst das wissen Sie?
Ja, ich war ja nicht untätig in den vergangenen Jahrzehnten.
Und was ist Ihre Frage?
Ob es stimmt, dass Sie und Ihr Ludwig sich auf der Brücke ein erstes Mal sahen. Sie kamen von links, er von rechts oder umgekehrt. Sie sahen einander in die Augen, gingen einander vorbei, drehten sich um und waren verliebt.
Monsieur, über gewisse Dinge redet man nicht.
Mit Verlaub, geschätzte Baronin, wahrscheinlicher ist, dass Ihre Begegnung mit Ludwig Pfiffer das Werk eines Kupplers war.
So.
Wie damals so viele Amerikanerinnen erst durch windige Händler zu Baronen, Grafen und Prinzen fanden.
Genug, ja. Also bringen Sie mich zurück ins Bett.
Pardon, Madame. Ich wollte Sie wirklich nicht verletzen.
Und im Grunde geht es ja die Historie nun wirklich nichts an, wie Ludwig und ich uns erkannten.
So ist es.
Darling, Louis, ach, komm zu uns.
Baron Ludwig Pfiffer. Hager, groß, angetan mit einem purpurnen Kittel, einer schwarzen Hose und weißen, glänzenden Schuhen, setzte sich neben seine Frau.
Was ist das für einer? Was führt die nachts in unser Haus?
Ja, der Herr R. hat Fragen an uns.
Baron Pfiffer von Heideck, Sie sind Abkomme eines berühmten Luzerner Geschlechts. Ihre Vorfahren waren Schultheißen, Staatsschreiber, Majore. Ihr Vater und auch Sie standen in Diensten des Königs von Neapel, wo Sie geboren wurden. Weshalb quittierten Sie mit 21 bereits den Dienst und wurden Beamter der Zentralbahn zu Luzern?
Also bitte, ja, hätte mein Mann Karriere gemacht, hätten wir uns nie getroffen. 3 Jahre nach unserem ersten Rencontre heiraten Louis und ich in Boulogne-sur-Seine, in der Villa meiner ältesten Schwester.
Beehrt vom päpstlichen Nuntius.
Ja, vielleicht der schönste Tag meines Lebens. Der 14. August 1872.
Gut 10 Monate später war ich auf der Welt.
Wieder wusste Herr R. nicht, was zuerst da war. Der Geruch, der Klang. Er drehte sich zur Kommode, Front geschweift, Blatt umgearbeitet, roch den Geruch von Thuja oder Moos, erkannte Mathilde, die Erstgeborene. 1873 bis 1953. Klein, massig, gehüllt in schwarze Röcke, überdacht von einem breiten schwarzen Hut.
Mimi, meine Kleine.
Madame, 1875 kauften Sie
ja,
dieses Schloss.
Das kam so. Mein Mann und ich fuhren einmal aufs Land, ins Seetal. Louis hatte mir von einem Schloss erzählt, das einst seiner Familie gehört hatte. Rund 35 Jahre lang. Das sie dann aber verkaufen musste. Denn ein Schloss, Herr R., ist teuer. Ständig bröckelt eine Mauer, ein Sims, eine Zinne. Wir fuhren also aufs Land. Ich sah Heideck und verliebte mich sofort in das Schloss, hoch über dem See. Das wollte ich. Also kaufte ich es. My Fairy Tale Castle. Der Bauer, dem es gehörte, hatte es ein Vierteljahrhundert zuvor ersteigert für seltsam knappe 26.000 Franken. Nun wollte er 150.000, der Flegel.
Woher hatten Sie das Geld, Madame?
Monsieur, Geld hat man. Mimi, war es denn wirklich nötig, dass du und deine Schwester Heideck verschenkten?
Ausgerechnet an dem Staat, der nichts tat für uns.
Genau.
Ach, Mann, du kannst nicht wissen, was nach deinem Tod geschah. Deine Rente aus Amerika blieb aus.
Die Wirtschaftskrise auf der ganzen Welt. Dann der Krieg, 6 Jahre lang, Millionen von Toten.
Ja, mon Dieu, aber man verschenkt doch nicht ein Schloss.
Ihre Töchter, Madame, taten, um Heideck zu erhalten, das einzig Richtige. Mehrmals schrieben sie dem Regierungsrat des Kantons Luzern und boten ihm das Schloss an. Zuerst zum Kauf, dann als Geschenk. So Mathilde und Marie-Louise eine Rente erhielten bis ans Ende ihrer Zeit. Mathildes Briefe, mit zittriger Hand und wilder Tinte geschrieben, sind bis heute erhalten. Zeugnisse von Angst und Verzweiflung. Möchten Sie sie sehen?
Ja, bitte, also geben Sie her. Schloss Heideck, den 26. September 1947. Hochgeehrter Herr Regierungsrat, entschuldigen Sie freundlichst, dass ich persönlich um eine beschleunigte Antwort betreffs der schon seit so langer Zeit besprochenen Angelegenheit von Heideck bitte. Ich sage Ihnen ganz aufrichtig, dass meine Schwester und besonders ich, die ich so viel älter und kränker bin, nach so vielen Opfern und Entgegenkommen wirklich endlich Bescheid erhalten sollten. Wie Sie wissen, möchte ich als letzte Repräsentantin der aussterbenden Linie Heideck die kärglichen Lebensjahre, die mir noch vergönnt werden, ich stehe schon tief im 75. Lebensjahr, in der milden Jahreszeit in meinem Elternhaus, dritter Stock des Schlossturmes, zubringen.
Zweiter Brief. Schloss Heideck, den 9. November 1947. Hochgeachteter Herr Regierungsrat, ich habe schon einen Fuß im Graben. Will man weiter warten, bis der Zweite sich anschickt, dasselbe zu tun? Mit gutem Willen beiderseits könnte man doch eine vernünftige Basis finden, die den beiden Partnern gerecht wird, mit Berücksichtigung unseres Wohles und unserer Ruhe.
Schloss Heideck, den 26. Juli 1948. Wir möchten bitten, dass der Vertrag baldigst von der gesamten Regierung unterschrieben wird, in Betracht ziehend, dass man mit zwei alten und kranken Damen zu tun hat, die schließlich noch vor Lebensende wissen wollen, was sie mit Heideck zu tun haben. Diese jahrelangen Verzögerungen der Besprechung, zudem mit langen Pausen dazwischen, hat uns bald ans Ende unserer Kraft gebracht. Wahrhaftig verdienen die zwei letzten FIFA-Heideck-Damen, die so vieles, auch deren Eltern, für Heideck geopfert haben, Rücksicht und Ruhe für die alten Tage. Auch ist Verzögerung nicht angebracht, da seit einiger Zeit allerlei im Tal gemunkelt wird wegen Verhandlungen mit dem Staate. Dies ist äußerst unangenehm für uns, da wir absolutes Stillschweigen gehalten haben und wenn interpelliert wird, wir nur ausweichende Antwort geben müssen. Bitte verzeihen Sie, Herr Regierungsrat, meinen etwas fahrigen Brief, aber ich bin immer so müde. Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung.
9. März 1950. Seither gehört Heideck dem Kanton Luzern. Das war doch eine schöne Lösung. Frau Baronin, eine Frage hätte ich. Worüber haben Sie so gelacht, als Sie noch lachen konnten?
Also, mein Herr, ja. Wir waren eine elegante Familie.
Ja.
Wir hatten schaffige Zofen, rastlose Diener, wunderbare Gäste, die der Kutscher im Tal abholte und zu uns auf den Hügel brachte. Leute von Rang und Stand, kein Gesindel. Die Nibelschütz, die Wesendonck waren hier. Baron und Baron Bode aus Paris. Baron und Baronessa di Bocciliero, la Princesse Marguerite d'Orléans, Gräfin Gitta Lavaux-Vrécourt, Hortense und Hans von zur Gilgen, die De Weck, die Watteville, ja? Also.
Mini Haugde Watteck, die damals beste Opernsängerin der Welt.
Die meinem Gatten den Kopf verdrehte.
Keine Sanglisés kamen so leidenschaftlich wie sie. Mini erst machte die Oper bereit.
Ja, hätte ich also meine Gästebücher noch, dann könnte ich Ihnen sagen, wie oft sie ja auf dem Schloss war.
15 Mal.
Ja, aber... Und, ja, Hochzeiten feierten wir. Mhm. 3 Hochzeiten und 1 Verlobung.
Mimi, erzähl, du warst die Erste, die da geheiratet hat.
Genau.
Nein, ich will nicht. In meinem Leben hasste ich 2 Männer. Den Zöllner, der mich abtastete, und den Mann, den ich heiratete.
Ja, na gut, also dann erzähl ich es halt. Deine Hochzeit war, finde ich, beispiellos. Alle Frauen walten in Weiß. Die Männer in preußischen Uniformen. Die Hitzkircher Blechmusik spielte auf. Das Essen kochten die Köche aus des Hotels National. Mit der Seetalbahn brachten sie ihre Töpfe, Pfannen, Spieße von Luzern nach Gelfingen. Mit Kutschen holten wir dann das Mahl im Tal, aßen es im Rittersaal auf Heideck, Blumen überall.
Hochwürden Bischof Haas war aus Solothurn angereist.
Ja, deine Heirat, Mimi, kostete mich ein Vermögen.
18.439 Franken und 80 Rappen? Für Aussteuer und Wohnungseinrichtung, 2057 Franken und 20 Rappen für die Hochzeitsfeier, 1562 Franken für Geschenke. Ja. Zum Beispiel: erstens ein Salatschwinger aus Drahtgeflecht, ein Kartoffelschnitzer, ein Kartoffelzerstoßer aus Holz, ein Apparat für Kartoffelvogelnester aus Draht, ein rundes Haarsieb mit zwei Henkeln aus Blech, ein Haarsieb mit Stiel, ein Küchenmilch-Sieb-Schiffform, eine große kupferne Gugelhopfform gemustert mit Kamin, drei Büchsenaufmacher, ein Butterroller, vier Brotbehälter.
Oh, Marie-Louise, wie superb, dass du zu uns stößt.
Der Baron stand auf und überließ seiner Tochter, der Drittgeborenen 1884 bis 1953, einer hohen, schlanken Frau in gemustertem Kleid, seinen Stuhl, stellte sich neben das Klavier, den linken Arm auf den Kasten gestützt.
Jetzt fehlen ja nur noch Elisabeth und Marie Gabrielle, die zweite und die vierte, die uns in jungen Jahren bereits verließen. Elisabeth mit 40... Marie Gabrielle mit 28, Gott hab beide selig. Wäre Elisabeth auf Heideck geblieben, gehörte das Schloss vielleicht noch uns.
Na, Elisabeth war Geschäftsfrau.
Genau.
Klug und kühl in ihren Urteilen.
Richtig.
Sie war verheiratet mit Georges Pfeffer, dem ehemaligen Sekretär der britischen Königin Victoria, und mit dem sie später in der Nähe von Paris zwei Mineralwasserquellen betrieb.
Genau, und Georges war ihr Cousin ersten Grades.
Ich habe über die beiden übrigens auch ein kleines Buch geschrieben.
Ach ja, dann wissen Sie ja, dass Elisabeth und George kinderlos blieben. Wie im Übrigen alle unsere Töchter.
Madame, war das sozusagen schmerzhaft für Sie?
Ja, schon die Tatsache tat weh, dass wir keinen Sohn hatten. Ich, liebe Gott, entschied es so.
Obwohl ich ja glaube, dass Sie trotzdem mit Ihrem Louis eine gewisse Form von Spaß hatten.
Wie bitte? Also, also ich weiß jedenfalls nicht, ob wir auf Heideck mehr lachten oder mehr weinen. Auf Heideck verlor ich alles, was eine Frau verlieren kann. Zuerst meinen Mann, 1905, 11 Jahre später Elisabeth und wieder 2 Jahre später, am 12. Oktober 1918, Marie Gabrielle, meine Kleinste, unsere Liebste. Sie war kaum krank. Da starb sie an der spanischen Grippe.
Madame, wie hielten Sie es denn eigentlich mit den Bauern im Tal?
Ja, wir gaben ihnen Arbeit. Kauften ihr Brot, ihren Spargel, ihre Blumen. Aber eigentlich gingen sie uns wenig an. Die waren anders als wir. Und wir anders als sie. So politische Macht hatte unsere Familie nie.
Frau Baronin, Madame, wenn ich darf, eine Frage, die vielleicht ein bisschen spannend ist. Was bedeutet Ihnen der Name Josef von Glutz-Ruchti?
Josef! War der Mann unserer Tochter Mathilde, ein Hallodri. Leider bewiesen beide keinen erstklassigen Geschmack. Beide Männer waren sie Kindsköpfe, Hans Würste. Pestschmierer, kaltsinnig, unbrauchbar. Rittmeister und Hauptmann in der preußischen Armee. Aus dem Diesseits gekippt im gleichen Jahr. 1946.
Also Josef von Glutz-Ruchti, Sohn eines Patriziers aus Solothurn, 1874 bis 1946, erbte, als er 11 war, ein Schloss. Ja. Schloss Blumenstein, heute ein historisches Museum. Den Namen von Glutz, Madame, schrieben sie 1877 erstmals in eines ihrer Gästebücher. Beim Gast, so ist zu vermuten, handelte es sich um Josephs Vater.
Ja, ach, Sie verlaufen sich hier gerade in Details.
Joseph schlug eine militärische Laufbahn ein im Deutschen Kaiserreich. Mit 20 war er bereits Fahnenjunker im 2. Brandenburgischen Ulanenregiment Nr. 11.
Ja gut, sorry, aber das interessiert hier ja wohl wirklich keine Sau.
1902 heiratete er Mathild Pfeiffer von Heideck, die mit uns am Tisch sitzt und über eine über eine leicht resse Sprache verfügt. Aber wirklich nur leicht. Wie Mathild und Josef zueinander fanden, entzieht sich wirklich einfach meiner Kenntnis.
Ja, das geht auch wirklich niemanden etwas an.
Solange Josef in preußischen Diensten war, lebte das Paar im Elsass, das damals zu Deutschland gehörte, und ging oft auf Reisen oder auf Jagd. Sogar den Papst suchte man heim. Also ein Leben in Saus und Braus.
Ja, aber nicht nur. Ja, an Weihnachten bescherten wir die Siechen und die Armen.
1913, 39-jährig, quittierte Josef den Dienst und zog mit Mathild nach Solothurn auf Schloss Blumenstein, das er über Jahre hinweg umbauen ließ. Bitte, Madame, korrigieren Sie mich, wenn ich vielleicht falsch liege. Mit dem Bezug von Blumenstein begann der eigentliche Niedergang.
Ja, das kann man so sagen. Josef hatte kein Gefühl für Geld, nur für Pferde. Er träumte davon, eine Rasse zu züchten, die es noch nicht gab. Jura-Hengste setzte er auf anglo-normannische Stuten an. In der Orangerie hielt er Rosse. Im Waschhaus Hunde, in den Gewölben unter dem Ehrenhof Enten und Hühner. Josef verputzte das Vermögen, das unsere Mathild in die Ehe gebracht hatte.
200.000 Franken.
Er verschuldete sich ständig mehr, teilte sein Land in Parzellen auf, verkaufte Stück um Stück. Am Ende sogar Schloss Blumenstein. Und dann zog er in den Jura.
Und Mathild zurück nach Heideck.
Ja, zu ihrer Schwester Marie-Louise und deren Mann, Baron Frédéric de Chambrier.
Dann 1933 der Konkurs. Der Mann, den Mathild geliebt hatte, verlor sein Bestes, sein Einziges.
Seine Gäule.
Er wohnte fortan im Hotel de la Guerre in Saint-Légier, blieb tagelang im Bett, aß kaum und zog durch die Kneipen, ließ sich Bier bringen.
Mhm. Am liebsten eines aus München und eine dicke Zigarre.
Las die Deutsche Zeitung in der Schweiz, verteilte antisemitische Schriften. Schließlich verließ er den Ort, nahm sich in Les Brûlieux bei einer Hebamme ein Zimmer. Der Dorfgendarm schrieb der Berner Kantonspolizei.
Herr von Glutz sei voller Geheimnisse. Mit Sicherheit betreibe er Spionage für die Deutschen. Denn bei jeder Witterung, ausgestattet mit einem Rucksack, streife er durch die Gegend, rede mit niemandem und versuche seine Kenntnisse über die Geographie und die Topographie ständig zu mehren. Zudem erhalte er oft Post, vor allem aus Deutschland, manchmal dicke Kuverts. Außerdem sei er Abonnent des Berliner Lokalanzeigers.
Ständig befasse sich von Glutz Ruchti mit Hitlers Politik. Neulich habe er den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich freudig beklatscht.
Ach Gott.
Die Tür seines Zimmers im Haus der Hebamme d'Ancé an der Rue de Nostrie 15 sei immer verriegelt. Der Fensterladen nie offen.
Ja, gut. Genug jetzt.
Moment, ja. Der Rest ist ja schnell erzählt. Josef verarmte immer mehr, er verließ sein Zimmer kaum noch und starb, 72 Jahre alt, von aller Welt verlassen, am 24. Dezember 1946 im Hospiz St. Joseph, angeblich an Myokarditis, Herzmuskelentzündung.
Ja, meinetwegen also. Aber Marie-Louise, mein drittes Kind und du, ja, wie ging es denn dir und deinem Frédéric? Wurdest du glücklich mit ihm?
Ich glaube, ziemlich.
Was soll das denn heißen?
Ja, ziemlich heißt ziemlich.
Jetzt seien Sie nicht so verstockt. Schließlich gab ich damals für Ihre Hochzeit mit dem Herrn de Chambrier ein weiteres Vermögen aus.
15.767 Franken. Ihr Kutscher und seine Frau Jean und Franziska Fichert-Schmidt, beide auf Heideck im Dienst, erhielten damals rund 1.000 Franken Lohn ausbezahlt. Im Jahr. Er, Kompaniechef im 3. Garderegiment, zu Fuß in der preußischen Armee, Träger des Ritterkreuzes 2. Klasse des Albrechtsordens und des Roten Adlerordens 4. Klasse, dann 3 Jahre Kreuzberg, Berlin, Belle Alliance Platz, dann Freds Entlassung.
Ja, 1911.
Dann Wohnsitz auf Heideck. Dann Alltag im Schloss. Schließlich
1927.
Das erste Auto, ein Buick-Sedan, Modell 2720. Dann
1931.
Ihr Tod, Madame. In 1932?
Ja.
Die Rückkehr von Mathilde, der ältesten Tochter, frisch getrennt von ihrem Allotri.
Ja, und wenn Sie schon so ein Urteil brechen über Josef, so brechen Sie bitte auch eins über den Feinherrn de Chambrier. Was tat der denn, ja? Was konnte der? Hier aus dem Fenster schauen und rauchen, gaffen und paffen. Darin war er ein Meister.
Am Morgen griff er zum silbernen Gehstöckchen, hob sich den Hut aus Haupt und wanderte hinunter ins Dorf. Holte sich bei Posthalter Wittmer die Neue Zürcher Zeitung, stritt mit ihm über die deutschen Nazis, die Wittmer so gar nicht mochte, spazierte die Zeitunglesung wieder hinauf zum Schloss. Seine Finger waren vom Rauchen ganz gelb. Die Kinder versteckten sich vor ihm und hatten Angst.
Ja, so einer war das. Ein Nichtsnutz. Ich glaube, es ist Zeit für mich jetzt zu gehen. Louis.
Louis.
Na gut.
Vielleicht möchten Sie wissen, wie und wann ein Vierteljahrhundert nach Ihnen Ihre Frau Schloss Heideck verließ.
1931, 3. Oktober, bin ich aus dem Diesseits gekippt.
Am besten, ich lese aus dem Brief, den eine gewisse Maria Aschenbach, Zofe und Krankenschwester, die Sie, Madame, begleitet hatte, 6 Tage nach ihrem Tod schrieb. Darf ich?
D'accord.
Frau Aschenbach schickte ihren Brief einer Bekannten namens Marietta, einer Obwaldnerin, die jahrelang auf Heideck gedient hatte. Sie schrieb: 3 Tage war Frau Baronin in furchtbarer Unruhe. Sie frisierte sich noch 3 Tage vor dem Tod.
Natürlich.
Aber mittwochs verzichtete sie aufs Korsett. Es wurde ihr verabreicht: Pharnodorm, Luminal, Terminal, Anistropfen gegen Herzschwäche. Wir kleideten Frau Baronin an und trugen sie aufs Sofa im Salon. Ich deckte den Tisch fürs Sakrament, rief das Personal zur Feier in schwarzen Kleidern. Ach, liebe Marietta, wie musste ich weinen, als Frau Baronin mit lauter Stimme sagte:
Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit.
Sank zurück und lispelte leiser der Worte. Nach einer Stunde ging der Atem plötzlich schwerer. 5-mal war Dr. Kellenberger in der Nacht da, es war geradezu rührend. Die Töchter der Baronin waren meistens im Salon. Frau von Glutz weinte, aber, liebe Marietta, die 2 Töchter versagten komplett in der Pflege. Frau von Chambry versprach Gott gesunde Jahre von den ihrigen und Wallfahrt nach Einsiedeln. Es war zu spät. Es war einfach zu spät, liebe Marietta. O lieb, solang du lieben kannst, liebe. 7¾, der letzte Atemzug. 10 Minuten zuvor gab ich ihr das Kruzifix, das sie zu küssen versuchte, und sprach ihr die Worte ins Ohr: Mein Jesus. Danach sprach sie noch:
Mein Jesus.
Es kam so, wie sie prophezeiten. Frau von Glutz tobte am Begräbnismorgen wie eine Wilde hier oben herum. Ach, Marietta, ich habe das Herz voller Leid und Trauer. Der Sarg war wunderbar. Schwarzes Tuch mit weißem Samtkreuz. Er war ganz klein. Frau Baronin wurde in der Kapelle aufgebahrt. Ihr Weggang von hier 5¼ morgens. Ach, das Glöcklein läutete, der Morgen dämmerte und so viele arme Leute. Ach, das war ganz schön. Und am Kreuz unten machte man Halt. Heideck, Die herrenlose Burg erstrahlte im Morgensonnenglanz. Niemand sprach.
Ja, so, naja, genug jetzt. Ja, kommen wir zu etwas Frohem. Wisst ihr noch, wie wir hier alle an diesem Tisch sangen, Marie-Louise am Klavier? Wie wir Karten spielten. Wie mein Ludwig einmal, als er zu verlieren drohte, die Fallsucht vortäuschte und wir den Arzt riefen.
Das ist Erfinden.
Das glaube ich auch.
Na gut, vielleicht, ja.
Im Dorf ging einmal die Rede, die Töchter vom Schloss bekämen keine Kinder, weil sie, als sie selber noch Kinder waren, zu oft auf ihren Rossen hockten.
So viel Heiteres und Schönes haben wir hier oben erlebt, Michel. Denkt an die Kleinen aus dem Dorf, die wir auf dem Schloss hatten, Weihnacht für Weihnacht. Und sie beschenkten mit Kleidern und Schokolade. Und wie wir sie dann in die Kapelle führten, wo sie beteten für meine lieben Eltern, die längst tot waren. John und Mathilde Slidell Delonde. In Louisiana übrigens ist eine Stadt nach meinem Papa benannt.
Madame, stimmt es, dass die Gelfinger Kinder in ihrem Auftrag Gott baten, ihren Eltern zu verzeihen, dass die einst Sklaven hielten?
Erfindung. Wer behauptet denn diesen Schwachfug?
Der Sohn ihres Gärtners.
Ja, da sieht man es mal wieder. Je tiefer von Stand, desto tratschiger der Mensch. Irgendwann, nach meinem Hinschied, war vieles anders auf Heideck. Kein Geld mehr aus Amerika, keine Feste, weniger Zofen, Krise ist Krieg. Marie-Louise und Mathilde fuhren Zug statt Auto, aßen Wurst statt Fleisch, Erbsen aus der Dose, aufgetischt in einer Schüssel mit goldenem Rand. Den Gemeinderat baten sie um einen Steuererlass.
Gelfingen sagte ja, der Kanton nein.
Sie riefen die Katasterkommission an, wollten eine Neueinschätzung.
Abgelehnt.
Sie schrieben dem Regierungsrat und verlangten, die Grundsteuerschätzung auf ein Minimum zu senken.
Kommt nicht in Frage. Ihre Schulden bezahlten sie mit Möbeln. Dr. Kellenberger, der Arzt aus Hitzkirch, mietete sogar einen Schuppen. Darin war alles zu lagern.
Raffgierig war der. Der Luzerner Regierung gab er Auskunft über den Stand ihres Zerfalls, damit die Herren abschätzen konnten, wie lange sie meine Töchter durchzufüttern hätten, wenn sie ihnen das Schloss schenkten.
Wenn Sie erlauben, Madame, lese ich vor, was Dr. Kellenberger damals schrieb.
Ja, lesen Sie. Ich bin ja längst alt.
Hitzkirch, den 28. Dezember 1949, ärztliches Zeugnis. Bei Frau von Glutz-Pfiffer von Heideck, geboren am 7. Juni 1873, hat sich der Gesundheitszustand in den letzten 2 Jahren bedeutend verschlechtert. Ganz allgemein besteht eine
hochgrädige Arteriosklerose.
Am Herz besteht ein Herzmuskelschaden, eine Herzerweiterung, eine absolute Arrhythmie und ein Vorhofflimmern. Diese Zustände sind wiederholt durch Röntgen und Elektrokardiogramme nachgewiesen worden. An den Nieren besteht eine
arteriosklerotische Schrumpfniere.
Mit Eiweiß im Urin. Der schlechte Zustand von Herz und Nieren genügt nicht mehr für einen normalen Kreislauf. Es ist zur Dekompensation Wassersucht gekommen, welche Injektionen von wassertreibenden Mitteln und hohen Dosen von Herzmitteln erfordern. Unter diesen Umständen kann auch die Operation des Altersstars, die schon längst fällig wäre, nicht durchgeführt werden. Es grüßt Dr. Kellenberger.
Also, am 9. März 1950 war es dann soweit.
Sie unterschrieben. Der Staat übernahm. Pro Heideck richtete das Museum ein, in dem wir hier jetzt sitzen.
Auf Stühlen, die gar nicht unsere waren. Und die Rente für meine beiden Töchter?
14.000 im Jahr pro Person.
Geizteufel.
Ihr Hausbursche, ein gewisser Josef Konus, verdiente damals 2.400 Franken im Jahr. Im März 1953 starb Marie-Louise und im Juni Mathilde.
Ja, aus die Maus. Eines noch, ja? Das, was wir hier besprochen haben, das bleibt unter uns.
Ehrenwort.
Also, noch einmal herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Puntas-Bernet. Ich bin der Chefredakteur des Magazins Reportagen, das gemeinsam mit Bühnen Bern diese Reihe ins Leben gerufen hat. Wir haben soeben gesehen Jan Mark, den Schauspieler, Johanna Schwerthöfer, die Schauspielerin, und inszeniert hat das Ganze Lisa Breuer. Ich fand das fantastisch. Ich hing an deren Lippen, obwohl ich den Text schon 100-mal gelesen habe. Noch einmal ganz herzlichen Dank für diese tolle Leistung. Und jetzt machen wir einen Sprung von 1930, dem Todestag von Mathilde, ins Jahr 2023 mit meinem Gast. Es freut mich sehr, dass ich einen Mann, den ich einmal als Redakteur noch bei der NZZ am Sonntag damals kurz telefonisch interviewen durfte, als er eine seiner Studien rausließ, nun endlich persönlich kennenlernen darf und ihn vorstelle. Ueli Mäder, Soziologe und Armutsforscher aus Basel. Er hat in seiner Karriere Soziologie, Psychologie und Philosophie an der Uni Basel studiert. Er war außerordentlicher Professor an der Uni Freiburg und von 2005 bis 2016 ordentlicher Professor für Soziologie an der Universität Basel. Sein Forschungsschwerpunkt, man kann sagen seit 40 Jahren, ist Armut und die Gegenseite der Armut. Er hat Studien gemacht, Armutsstudien über Working Poor. Er hat über die Reithalle in Bern eine Studie gemacht, über den Reichtum der Schweiz. Und wenn Sie denken, der Mann ist jetzt pensioniert und genießt das Leben, das tut er sicher, aber er schreibt noch Bücher, über die können wir dann auch noch reden. Herzlich willkommen, Ueli Mäder. Er war überhaupt nicht vorbereitet, er kannte das Stück nicht. Und jetzt frage ich dich, Ueli, du hast jetzt gesehen, wie reiche Leute anfangs des letzten Jahrhunderts und Ende des vorletzten mit den Menschen umgegangen ist. Geld hat man, solche Sätze fielen. Ist das heute auch noch so? Ist diese Haltung noch verkörpert, diese Haltung eines klassischen Adels, oder ist heute alles anders?
Ja, grüezi miteinander. Dankeschön vielmal für die Möglichkeit, auch dieses eindrückliche Stück jetzt so sehen zu dürfen. Mich hat das sehr angesprochen in dieser einfachen, schlichten, ausdrucksstarken Weise. Und zu deiner Frage, ja, natürlich auch angesprochen zum einen zu sehen, diesen Strang, der quasi so von diesem ganz alten Reichtum bis in unsere Gegenwart geht, den gibt es noch. Und es gibt Reiche und Reiche, es gibt allergattige Leute, es gibt unterschiedliche Reiche. Aber das besonders Verbindende für mich ist auch das Eklatante, diese soziale Diskrepanz an und dazumal in dieser Haltung, wie angesprochen, und einfach faktisch. Also wenn ich da sehe, was du hier liegen hast, faktisch heute, dass diese Unterschiede nach wie vor in wichtigen Bereichen bestehen und in einzelnen Bereichen sogar zulegen.
Wenn man jetzt die aktuelle Armutsstudie oder das Bundesamt zur Statistik zu Rate zieht, dann sind Stand heute vielleicht 1-2% der Menschen besitzen die Hälfte des Reichtums. Hat sich das verändert über die Jahre? Du bist einer, der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren ist. Du bist ein alter 68er. Du hast das schon in den 70er und 80er Jahren erlebt. Wie hat sich das über die Laufe der Zeit verändert? War es immer schon so oder hat es eben zugenommen und in seiner Ausprägung verschlimmert?
Also es gibt Bereiche, wo soziale Unterschiede zurückgegangen sind, aber in wesentlichen, auch materiellen Bereichen können wir vereinfacht sagen, wenn du die großen Zeitdimensionen ansprichst, oder so in 100 Jahren können wir sagen, ja, da hat es Veränderungen gegeben. Veränderungen in dem Sinne, wir können sagen, Die Lebenserwartung der Menschen hat sich verdoppelt. Und die Zeit, die die Menschen für die Lohnarbeit, für die Erwerbsarbeit aufwenden mussten, die hat sich von etwa einem Drittel der Lebenszeit vor 100 Jahren, 400.000 Stunden, hat sich auf etwa einen Zehntel nur noch der Lebenszeit verkürzt. Und was die Menschen wirklich im Portemonnaie haben, hat sich in etwa verachtfacht. Also so könnten wir sagen, nein, in 100 Jahren immerhin, oder in den 60er Jahren haben die Beatles «It's getting better all the times» gesungen. Und wir können sagen, ja, ja, bis in die 60er Jahre zumindest leichte Veränderungen. Und zu meinen, ja, jetzt gleicht sich das allmählich an, das wäre eine Illusion, weil wir haben so vor allem schon mit den ersten rezessiven Einbrüchen der 70er Jahre, vor allem seit den 80er Jahren, so diese Doktrin, auch die angelsächsisch-neoliberale Doktrin, die sehr geldgetrieben, konkurrenzgetrieben ist. Und seither haben wir zumindest bei den Vermögen eine Öffnung der Schere. Und wir hören zwar immer, bei den Löhnen ist es ganz anders, nominell im Durchschnitt steigen die doch, ja, nominell im Durchschnitt steigen sie, ist aber sehr trügerisch, weil wenn ihr das unterste Dezil, die untersten 10% nehmen, zum Glück nicht alle, aber viele müssen zurückbuchstabieren. Und jetzt war ich schon etwas zu lang, aber das würde ich noch gerne, oder?
Nein, du darfst durchaus lang sein, weil es ist sehr spannend, wir hören dir gerne zu.
Nein, nur weil du eben auch diese Eklatanz angesprochen hast und weil du hier noch die Bilanz liegen hast, oder? Und die Frage der Veränderung. Es ist schon verrückt, weil wenn wir nur schon diese 300 Reichsten in der Schweiz nehmen, die jetzt seit Anfang Dezember in dieser goldenen Bilanz so im Vordergrund stehen, oder? Die kommen auf 800 Milliarden Franken. Und das ist so eine abstrakte Zahl. Wir können dann schon gucken, ja, 20 Jahre zurück, waren es etwa 100 Milliarden, also in etwa eine Verachtfachung. Wir können das nicht eins zu eins rechnen, weil eben auch Inflation und so weiter, aber es hat enorm zugenommen. Aber wenn wir das in den globalen Kontext auch stellen, was sind 800 Milliarden Franken, oder? Die Hälfte, nicht der schweizerischen Wohnbevölkerung, die Hälfte der Erdbevölkerung kommt etwa auf 440 Milliarden Franken. Also die haben etwa die Hälfte fast nur, oder? Also das ist irgendwo verrückt, und auch bei uns in der Schweiz, in früheren Studien haben die gesagt, ja, weniger als 3% der privaten Steuerpflichtigen haben mehr steuerbares Nettovermögen als der große Rest. Also heute sind es weniger, deutlicher weniger als 3%, die mehr als die Hälfte des Reichtums haben. Also das ist eine, ja, eine Kluft, und wenn wir fokussieren auf die Reichsten, ja, wenn wir fokussieren auf jene, die wenig haben, oder, dann tut mir das weh, weil dann können wir sagen, ja, ein Viertel unserer Bevölkerung, die haben steuerbares Nettovermögen null oder unter null. Und wenn ihr nochmal gut ein Viertel dazu nehmt, dann sind wir schon bei der Hälfte der schweizerischen Bevölkerung, und die Hälfte der privaten Steuerpflichtigen, die haben weniger als 50.000 Franken Reservenvermögen. Also das sind dann viele Leute, die einfach auch ja, sehr gucken müssen, wie sie über die Runden kommen.
Jetzt ist dieser Zustand ja nicht neu, er verschärft zwar schleichend über die Jahre, aber wenn man 5 oder 10 Jahre zurückschaut, ist es vielleicht etwa ähnlich, nicht so ganz ausgeprägt, aber doch in den Grundzügen. Man müsste doch meinen, soziales Unrechtbewusstsein macht sich bemerkbar. Es müsste doch irgendwie Leute geben, genau diese 50%, die eben weniger als 50.000 Franken steuerbares Einkommen, Vermögen haben. Wieso bewegt sich nichts oder niemand oder fast niemand? Wieso gibt es keinen Aufschrei oder Widerstand gegen diesen Umstand? Was würdest du sagen?
Also ich würde meinen, es hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden in unserer Gesellschaft. Und ich würde sagen, ich habe die 100 Jahre bemüht, oder? Aber das würde heißen, dass so in den 60er, noch 70er Jahren ein politisch-liberales Verständnis ausgeprägter vorhanden war. Und das Credo des politisch liberalen Verständnisses ist doch Arbeit, Erwerbsarbeit, Lohnarbeit. Es gibt ja noch Haus-, Erziehungs-, Betreuungsarbeit. Aber das ist etwas Wichtiges. Aber das muss irgendwo in einem ausgewogenen Verhältnis auch sein zum lieben Geld, zum Kapital. Und das ist ein Verständnis, das ja nicht einfach ganz weggeputzt ist, aber es ist überlagert durch ein finanzgetriebenes Verständnis, also Geld, Geld und nochmals Geld, oder das scheint wichtig zu sein, alles muss kurzfristig rentieren und dieses Verständnis, das hat zugelegt. Und jetzt natürlich, wenn du die aktuelle Situation ansprichst, also auch die ökologische Situation und die soziale Situation. Also bei der sozialen Situation, ich habe gesagt, die Löhne steigen nominell im Durchschnitt, aber längst nicht für alle, oder? Und das System der sozialen Sicherung in der Schweiz ist relativ gut, aber die Lebensformen verändern sich und es gibt immer mehr Differenzierungen in den sozialen Lagen, die dann durch dieses relativ grob gestrickte System, das relativ gut ist im internationalen Vergleich, nicht abgedeckt ist. Also da gibt es auch im sozialen Bereich neue Notlagen. Und jetzt kommt sicher dazu, das Ökologische, und das nehmen auch Menschen wahr, die betucht sind, zum Teil. Und das freut mich auch, wenn ich jetzt auch jüngst, gerade mit sehr reichen, einflussreichen Menschen gesprochen habe, dann gibt es Einzelne, die sagen mir, ich könnte jetzt wirklich einige Namen nennen, ja, wenn es so weitergeht, dann wird es gefährlich, oder? Also irgendwo müssen wir wieder einfacher, bescheidener, wieder mehr auf das politisch-liberale Credo kommen und sagen, irgendwo, wir brauchen mehr sozialen Ausgleich, weil sonst driftet die Gesellschaft auseinander und sonst laufen wir Gefahr, dass der soziale Zusammenhalt auch verloren geht. Das freut mich und das sind Anknüpfungsmöglichkeiten, aber das ist nicht Mainstream. Und ich würde dann auch sagen, auch wenn es mich freut und wenn einflussreiche Menschen dazu kommen, da müssen wir über die Bücher gehen. Ja, aber ich möchte dann nicht dem Goodwill von Betuchten diese sozialen Veränderungen überlassen. Das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam verantworten.
Jetzt Veränderungen in diese Richtung gehen oft von radikalen Positionen aus, also von gerade jungen Menschen, die Revolution rufen und den Kapitalismus abschaffen wollen und auf die Barrikaden gehen. Du bist auch einer, der auf die Barrikaden ging. Du hast die Schule abgebrochen, du hast den Militärdienst verweigert, du warst im Gefängnis deswegen, 5 Monate habe ich gelesen. Du warst in Paris 68. Wo ist dein revolutionärer Geist heute?
Ja, also da bin ich sehr konservativ geblieben. Ich habe immer noch dieses sozialistische Verständnis und ich habe immer noch den Eindruck, die Art und Weise, wie dieses finanzgetriebene, auch kapitalistische Prinzip funktioniert, dass es gut ist, wenn wir das in absehbarer Zeit überwinden können. Aber ich sehe auch, ich habe das politisch-liberale angesprochen, ich freue mich darüber, wenn es politisch liberale Menschen gibt, oder? Also, weil die sagen, ja, also ich nehme jetzt irgendwo John Rawls, oder? Theorien der Gerechtigkeit, die würden nicht zustimmen, die lagen ja heute auf einer anderen Bühne als ich, und die stimmen nicht zu, wenn ich relativ radikal auch, einen sozialen Ausgleich fordere, oder wenn ich die Juso-Initiative 1 zu 12 schon sehr reformerisch gefunden habe. Für sie geht die schon viel zu weit. Und doch ist im politisch-liberalen eine Kritik drinnen, dass sie sagen, die gesellschaftlichen Unterschiede, die dynamisieren unsere Gesellschaft, die sind wichtig und bei allen Veränderungen sollen alle davon profitieren. So, aber, und das war immerhin das Credo des politischen Liberalismus, aber jene, die am meisten darauf angewiesen sind, die sollen besonders profitieren. Und das ist etwas weggebrochen nach der neueren Doktrin, wer hat, dem wird gegeben. Also oft profitieren jene am meisten, die eh schon relativ viel haben.
Zu denen kommen wir noch. Noch ein Schritt zurück zu denen, denen es eben fehlt an allem. Im Stück ist mir ein Satz geblieben, die Mathilde sagte ganz am Anfang, die Sklaven, es waren Sklaven, er hat sie ein bisschen so zähneknirschend zugegeben, aber sie sangen ja. bei der Arbeit. Und da kam mir ein Satz in den Sinn, den du mal geschrieben hast, dass ärmere Leute, die die Miete kaum bezahlen können, dann irgendwie sich in das reinschicken und sagen, aber es ist halt so. Und es geht mir dann trotz der Misere trotzdem gut. Wieso ist das so? Wieso akzeptiert man oder hat das Gefühl, man hat nichts, man kann nichts dagegen ausrichten? Oder wieso schickt man sich in dieses vielleicht auch ein bisschen Leiden des Armen?
Ich finde das immer noch die schwierigste Frage, oder? Und wenn ich es aus der Perspektive der besonders sozial Benachteiligten angucke, dann genau so, wie du sagst, oder? Also da gibt es eine Verkäuferin, die sagt, ich bin ja selber schuld, dass ich so wenig verdiene. Ich hätte halt in der Schule besser aufpassen müssen. Und wenn ich dann vielleicht ein drittes Mal mit selbiger Person spreche, dann sagt sie, ja, wissen Sie, wenn ich sage, es ist nicht okay, oder? Dass jetzt die Mieten steigen, dann heißt es, ja, das ist halt ein bisschen kompliziert mit dem Mechanismus, vielleicht verstehen Sie das nicht so ganz. Aber das will ich nie mehr hören, sagt diese Frau. Ich wurde das halbe Leben als dumm verkauft, also sage ich immer, es ist okay, oder? Und wenn es den Reichen nicht besser geht, dann geht es uns allen noch schlechter. Also dann übernehmen Menschen aus verständlichen Gründen eine gewisse Ideologie, die halt auch sehr stark Mainstream ist. Also dann lieber Fassaden hoch, oder? Das machen wir alle ja manchmal auch, oder? Sich einzugestehen, dass etwas nicht okay ist, das ist doch ein Appell an uns alle, etwas zu verändern. Und Menschen, die Erfahrung gemacht haben, sie versuchen etwas zu verändern und bekommen dann doppelt aufs Dach, dann sage ich doch lieber, es ist alles okay, oder? Also dieser Mechanismus, der beantwortet deine Frage nicht, der erklärt das noch nicht, aber es hilft mir ein bisschen zu verstehen. Aber wenn ihr das noch besser versteht, also warum auch solche Menschen zum Teil rechtspopulistisch stimmen, dass sie zum Teil eben jene Haltungen hochhalten, von denen sie überhaupt nicht profitieren, oder? Das hängt auch manchmal damit zusammen, dass gerade wenn man verunsichert ist, dass man dann gerne eine Sicherheit konstituiert und dann ist es einfacher, Sicherheit zu finden, so im Simplifizieren, im Pauschalisieren, in den etwas einfachen Bildern, dann wissen wir und so weiter, statt mühsam versuchen zu differenzieren. Und doch, finde ich, müssen wir uns alle befragen, warum verhalten wir uns manchmal ähnlich, oder? Wir, die wir privilegiert sind. Also wir hatten jüngst Abstimmungen, wo wir auch die Erwartung haben könnten, dass Grün und Umweltbewusstsein etwas mehr zulegt. Und das war ja auch nicht ganz der Fall, oder? Also gibt es ja auch Einbrüche in privilegiertere Bevölkerungskreise, die dann auch, wenn es wirklich ein bisschen knapp werden könnte, wieder zunächst einfach auf sich selber schauen.
Ein interessantes Phänomen, dass Ausländer dann sich zu der SVP hingezogen fühlen, obschon sie davon nicht profitieren, wie du gesagt hast. Hat sich die Armut in der Schweiz verändert über die letzten 10, 20 Jahre? Ist sie, oder sind es immer die gleichen, die dann deren Kinder, weil sie keinen Bildungshintergrund haben, auch arm bleiben, schon fast nicht genetisch, aber aus soziologischen Gründen einfach immer weiter sich im Kreis drehen? Oder siehst du da Veränderungen in der Komposition der Armen?
Es gibt beides. Es gibt Veränderungen und es gibt erstaunliche Beharrlichkeiten und Kontinuitäten, oder? Also die Armut, die immer wieder weitergegeben wird, wie der Reichtum ja auch, also irgendwo 10%, die, wenn du die Erbschaften nimmst, die mehr als die Hälfte der Erbschaften bekommen. Also da reproduziert sich Reichtum oder auch an Hochschulen, oder? Natürlich verändert. Ich war gestern in Zürich an einer Veranstaltung, die Politikwissenschaften organisiert haben. Es hat mich so gefreut, die überwiegende Mehrheit im Saal jung Frauen. Also da hat sich auch etwas verändert an den Hochschulen. Aber wenn ich schaue, woher die Leute kommen, dann stelle ich wieder fest, dass sich soziale Ungleichheiten auch dort reproduzieren. Also ein Kind, das aus einem Elternhaus kommt, und es ist so zufällig, wo wir hingeboren werden, ein Kind, das aus einem Elternhaus kommt, wo die Eltern weniger verdienen, vielleicht keine akademische Ausbildung haben, hat eine viel größere Chance, eben beruflich dann weniger zu reüssieren. Und eine ganz einfache Korrelation: je tiefer die Einkommen, desto größer sind auch die gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also hier gibt es Kontinuitäten, wo ich eine interessante Veränderung sehe. Du hast am Anfang auch Working Poor angesprochen, oder? Und du hast das Bundesamt für Statistik erwähnt. Und das ist mir wichtig auch, es wird ganz viel Armut bei uns wegdefiniert. Also wenn es heißt, wer ist ein Working Poor? Also Working Poor, das sind Leute, die quasi fulltime erwerbstätig sind und auf keinen grünen Zweig kommen. Also, und das wird dann definiert, also in einem Haushalt, wo ein mindestens 90%iger Erwerbsgrad vorhanden ist und das Einkommen unter dem Anspruch ist, der geltend ist, um Sozialhilfe zu beziehen. Das wäre für eine Einzelperson, wenn du die Ausgaben für Gesundheit und für Miete abziehst, 996 Franken für eine Einzelperson. Person, das ist nicht das große Geld, weil alles muss damit berappt werden. Und jetzt heißt es dann, ja, das sind ja nur etwa 150.000 Leute, aber wenn du deren Kinder dazu nimmst, dann hast du schon mehr als eine Verdoppelung der Zahl. Wenn du die alleinerziehenden Mütter nimmst, die haben keinen Erwerbsgrad von 90%, oder? Die haben einen Erwerbsgrad 50-60%, weil sie andere Aufgaben haben. Wenn du die dazu nimmst, dann kommen wir gegen eine halbe Million der Betroffenen. Und das verstehe ich nicht, weil das ist eine Politik aus den Augen, aus dem Sinn. Einer Gesellschaft geht es gut, wenn es allen gut geht. Und wenn wir einfach einen Teil jener, die so knapp dran sind, wegdefinieren, wem ist da gedient? Und das Letzte, wenn ich das noch sagen darf, weil du die Frage gestellt hast, nach dem auch, was sich verändert. Ich meine, bei auch dieser Working Poor Studie zum Beispiel, und ich habe viele Kontakte mit solchen Menschen, sich etwas verändert hat. Das Bewusstsein über die sozialen Ungleichheiten hat zugenommen. Also als wir die erste 1991 Armutsstudie publiziert haben, da wurde ich sofort vom Regierungsrat zitiert und das geht doch nicht, dass ihr so unsere Gesellschaft in den Dreck zieht und so weiter. Das, ja, stimmt etwas nicht. Ja, das kann schon stimmen, aber das Image oder so. Also und sozial Benachteiligte, die waren dankbar, weil sie gesagt haben, jetzt fühlen wir uns weniger allein, wenn wir auch sehen, andere sind auch betroffen. Und wenn Menschen dann sehen, also die einen sahnen ab und andere geben sich Mühe und kommen auf keinen grünen Zweig, das empört viele Leute. Und da gibt es, weil die depressive Verstimmung, der Rückzug, der ist etwas Ausgeprägtes. Und wenn Menschen dann erfahren, aber das ist ja eklatant, dieser Unterschied, und Wut aufkommt, dann kann das auch helfen, so diese resignative Verstimmung in eine Empörung zu verkehren, die näher ins Handeln geht. Aber die Gefahr ist groß, wenn dann Menschen wütend sind, dass sie sich auch quasi rechtspopulistisch vereinnahmen lassen und die Wut eben nicht so kanalisieren, dass sie dazu führt, auch ihre eigenen Anliegen und Interessen mehr zu berücksichtigen.
Du hast das ja wunderbar formuliert, wenn die Revolution so schön ideologisch eingebettet und geframed wäre, dann würde es gehen, aber das ist tatsächlich die Gefahr. Wieso? Und jetzt muss ich dieses Heft tatsächlich zeigen, weil du hast schon mehrmals darüber geredet, ich lege es hier ganz verschämt verkehrt hin. Wieso kaufen wir dieses Teil? Ich habe übrigens gehört, dass die Bilanz eigentlich von Januar bis November gar nichts machen müsste. Die könnte einfach Däumchen drehen und im Dezember dieses Teil herausgeben, weil mit dem finanzieren sie den Rest des Jahres. Und ich habe es, ich habe es nur gekauft, um es zu zeigen heute Abend, weil es das Thema ist. Aber das geht weg wie warme Semmeln am Kiosk und alle stürzen sich drauf, auch die Armen. Also ist das dann, was ist das Voyeuristische an diesen Reichen, das uns interessiert? Du hast ja in deiner Forschung mit ganz vielen geredet und die zu diesen Themen befragt.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen und ich denke, der Blick auf die Reichen, du hast ja für die NZZ gearbeitet und wenn ich jetzt schaue, also ich könnte auch andere Beispiele nehmen, aber nur, weil sich das gerade anbietet, wenn wir zum Beispiel dort gucken, wie häufig kommen KMUs vor, sehr viel weniger als die Top-Konzerne. Also auch dort gibt es so ein Ungleichgewicht in Bezug auf die reale Gewichtung. Aber bei dem Reichtum, es ist halt schon immer noch diese Ideologie, vielleicht können alle, wenn sie wollten, oder ich, gerade wenn ich mich etwas unsicher und benachteiligt fühle und ich denen irgendwo auch Aufmerksamkeit schenke, kann ich daraus vielleicht auch so eine gewisse Kraft herausziehen. Aber ich würde meinen, dieses Verhalten reproduziert sehr stark etwas, was auch medial vermittelt wird. Also der Fokus ist sehr stark auf jene, die angeblich so erfolgreich sind. Dabei sehen wir gerade von Erwin Koch, der dieses Stück geschrieben hat, in seinen wunderschönen Geschichten, oder wie spannend das ist, wenn er zum Beispiel die Geschichte einer Reinigungsfachfrau beschreibt. Das berührt eigentlich und das geht ans Herz. Und ich wünschte mir in unserer Gesellschaft, dass diese sozialen Realitäten, ihr macht das ja auch mit den Reportagen, dass die mehr erhellt würden.
Danke für den Steilpass. Wir werden es weiterhin versuchen. Noch zu den Reichen, mit denen du so oft gesprochen hast. Du bist selber aus eben ein Kriegsdienstverweigerer, in eher ärmeren Verhältnissen aufgewachsener Hardcore-Linker, Poch-Gründer damals noch, Basta-Grossrat in Basel. Und jetzt gehst du zu diesen Villen am Zürichsee und die empfangen dich einfach so.
Das würde ich der Schweiz hoch anrechnen, oder? Also, dass einfach die Wege relativ kurz sind. Und auch Studierende machen zum Teil diese Erfahrungen. Und das finde ich, natürlich gibt es manchmal die Gefahr oder die eine Hand die andere und dass man dann fast so zu nahe und zu schonend. Aber nein, ich finde, das ist etwas Bemerkenswertes und das halte ich vielen zugute. Also ich habe den Paradigmenwechsel angesprochen. Ein früherer Verwaltungsratspräsident der Novartis, der Herr Krauer, der nicht so lange her jetzt gestorben ist, der hatte noch mehr das politisch Liberale, oder wenn das so weitergeht, dann wird es irgendwo gefährlich. Dann gibt es ein Vakuum und aus einem Vakuum kommen autoritäre Kräfte, da müssen wir Acht geben. Und auch er sagte als Verwaltungsratspräsident der Novartis, wenn die Macht der Wirtschaft so zulegt, dann ist es ganz wichtig, dass es auch so ein demokratisches Korrektiv gibt. Also politisch liberal. Sein Nachfolger, der Herr Vasella, der hatte schon ein anderes Verständnis. Der sagt, ja, das stimmt, Herr May, dass so diese sozialen Ungleichheiten, die gibt es, aber die dynamisieren doch unsere Gesellschaft. Und doch auch bei ihm, ich habe ihn angeschrieben, wie andere auch, sehr geehrter Herr Vasella, ich möchte mit Ihnen gerne ein Gespräch führen und ich komme irgendwo aufs Büro und das Telefon klingelt und der Herr Vasella sagt, ja, ich bin dann eben nächste Woche fort, aber heute, diese Woche hätte ich Zeit. Also das finde ich spannend, oder? Oder einer dieser Reichen, der mich abends spät angerufen hat, zuerst wurde ich abgewiesen und dann ruft er mich an und ich war nicht ganz zufällig noch auf dem Büro und nehme ab und dann sagt er, Sie wollten mit mir sprechen. Ja, wie lange denn? Und dann sage ich, ja, wenn es geht, 2 Stunden, brauchen Sie gar nicht zu mir zu kommen, wenn Sie nur so oberflächlich mit mir reden wollen, oder? Und ich war wirklich 8 Stunden bei ihm. Und da würde ich meinen, dort wahrscheinlich ist auch spürbar geworden, mich interessiert es, wie andere Menschen ticken. Und ich habe mich nie versteckt. Also die wissen genau, mit wem sie reden. Und wenn ich mich anzubieten versuchte, das wäre ja nur kontraproduktiv. Also ich finde das wichtig, dass wir forschen, also du ja auch und ihr sowieso auch, forschend unterwegs bleiben, ergebnisoffen. Und dann freut es mich auch, wenn ich manchmal denke, dieses Gespräch, das wird sicher langweilig oder denk doch nur ans große Geld. Und dann sagt selbige Person mir, also die nächste Yacht, die macht mich nicht glücklicher. Und wenn ich sehe, ich kann es ja nicht mitnehmen. Also dann freut mich das auch, obwohl ein anderes Denken vorhanden ist, doch sie sehen, ja, wir müssen irgendwo da weiterkommen.
Es ist wahnsinnig spannend, dir zuzuhören und wir machen noch kurz weiter, aber ich möchte Ihnen auch die Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Überlegen Sie sich was, denn in der Zwischenzeit die ganz kurze Frage, macht denn Geld glücklich? Jetzt, wenn wir auf der einen Seite die singenden Sklaven und auf der anderen Seite diese 200 Reichen, die du interviewt hast, was wäre so dein Bauchgefühl?
Also das Bauchgefühl, nein, es macht nicht glücklich. Und wenn ich die Statistiken und die Untersuchungen angucke, dann sehe ich, es stimmt nicht ganz. Also es ist wirklich, ich habe gesagt, je tiefer die Einkommen, desto größer sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Aber umgekehrt gilt auch, also je höher die Einkommen, es geht nicht ewig so, aber bis zu einem gewissen Level, die Gesundheit verbessert sich, das psychische Wohl manchmal auch. Also ich habe so viel auch Schwieriges erlebt in Haushaltungen von Reichen und bei diesen Burgen und Schlössern und Nachfahren, oder? Und es gibt, du hast mir vorher gesagt, Franziska Schussbach war bei euch, sie hat auch bei mir als Studentin einmal eine interessante Arbeit gemacht über eine Studie von Hans-Jürgen Wirth, Narzissmus und Macht. Und er beschreibt in seiner Habilitation, dass eben unter den heutigen Bedingungen Menschen, die besondere Ellenbogen haben, größere Chance haben, aufzusteigen, oder? Also nicht, wenn sie besondere soziale Kompetenzen haben. Und wenn du immer so konkurrenzorientiert weitergehen musst, das macht nicht besonders glücklich. Und wenn du dann mal oben bist, der ehemalige englische Außenminister, der David Owen, der ist immer noch forschend unterwegs als Epidemiologe. Und er hat dann auch diese Reichsten untersucht und er hat gesagt, wir reden ja oft von der Blase der Jugendlichen. Und er hat dann aufgezeigt, wie viele, auch die ganz oben sind, sich so in einer Blase bewegen, wo sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und bestätigen, oder? Und das ist fatal, wenn sie dann je länger, desto mehr Leute um sich haben, die ihnen immer sagen, wie gut sie sind, dann glauben sie das selber auch noch und das gibt vielleicht eine gewisse vordergründige Zufriedenheit, aber insgeheim habe ich den Eindruck, müssen sie doch wissen, so einfach ist es nicht. Und wenn du mich angesprochen hast, ja, wir waren zu acht in einer Dreizimmerwohnung und ich habe es gefühlt, ich bin privilegiert aufgewachsen. Mutter durfte keine Berufslehre machen, Hilfsarbeiterin, Vater lange am Fließband und dann aufgestiegen als einfacher Fürsorger ohne entsprechende Ausbildung. Aber ich fühlte mich privilegiert und meine, wenn wir lesen können und miteinander reden können und im Alltag sinnlich wahrnehmen, was alles sich Interessantes tut, das sollte eigentlich glücklicher machen. Aber wenn du immer nur den Franken umdrehen musst, nervt es auch und stresst es auch.
Gut zu wissen, dass die alle Bauchweh haben. Also, wer hat eine Frage an Uli Mäder?
Ja. Wir haben diese zinsche Lesung gehört und die situiert, es ist wie eine Familiensaga. Eine Familiensage, also eine kleine, eine kurze, und die situiert sich diese zwischen diese zwei Jahrhunderten. Wir haben nicht sehr viel erfahren, wie diese Familie zum Geld richtig steht. Also das, natürlich kam dieser Satz, Geld hat man, und das Verhältnis zwischen der Oberschicht und den Bauern im Dorf, das war klar ausgeprägt. Aber hatten diese Personen damals und haben sie sie auch heute, was Sie als Soziologe, was denken Sie, dass man, wenn man reich ist, welches Verhältnis hat man zum Geld? Gibt es Unterschiede vielleicht in einer Epoche wie die da von dieser szenischen Lesung und der heutigen Epoche? Welche Verantwortung spüren die Leute, wenn sie Geld haben, wenn überhaupt eine? Das ist meine Frage an Sie. Danke.
Also ich habe jetzt mehrmals den politischen Liberalismus angesprochen und dem würde ich schon zugute halten, dass eine Haltung ausgeprägter ist, Eigentum verpflichtet, oder? Und Leute, die zum Teil auch wirklich das selber erarbeitet haben, eher auch realisieren, was es dazu braucht. Es gibt einen bekannten Unternehmer auch in der Nordwestschweiz, wenn er mich sieht, dann seit Jahren, oder? Immer wieder selbiges, ja, Herr Mäder, Sie setzen sich immer für jene ein, die nur die hohle Hand hinhalten. Aber selber ist er blind dafür, dass er ein ganzes Unternehmen geerbt hat und er ist kein besonders guter Geschäftsmann. Aber mich interessiert dann auch, natürlich ist das interessant, der Fokus auch hier auf die besonders Begüterten. Aber machen wir, und ich sage vielleicht wir alle, manchmal nicht etwas Ähnliches, oder? Wir halten hoch, wie die kleine Schweiz groß geworden ist, oder? Angeblich, da können wir so ehemalige NZZ-Redaktoren, der Gerhard Schwarz, der, nichts jetzt gegen ihn, aber er hat ein wunderschönes Buch, oder, über den Reichtum in der Schweiz, die wohlhabende Schweiz, und dort können wir auch nachlesen, wie der Fleiß und die genialen Innovationen viel Reichtum uns beschert haben. Das ist ja nicht einfach falsch, das spielt mit, aber ganz, ganz viele andere haben auch dazu beigetragen. Und wir alle, oder, Sie und ich, wir alle profitieren ja jeden Tag auch von diesen globalen Ungleichheiten. Wir profitieren davon, dass die Preise für die industriell gefertigten Güter, die wir exportieren, tendenziell steigen, vor allem im Verhältnis der Primärgüter und der Rohstoffe, die wir einführen. Also wir tragen jeden Tag, wenn wir Kaffee trinken, Pfund 1,25 Franken, oder? Also, und die Bäuerinnen, die bekommen 5 Rappen. Also irgendwo dieses Verhältnis trägt ja auch dazu bei, dass der soziale Ausgleich global eben auf sich warten lässt und trägt dazu bei, dass eben in auch südlichen Kontinenten größere Regionen Menschen zurückbuchstabieren, wie bei uns ich das vom untersten Dezil berichtet habe. Und das macht mir vor allem Sorgen. Oder? Und da denke ich, da müssen wir die Sensibilität dafür schaffen. Das ist ursprünglich auch mitverantwortlich für Flüchtlingsströme. Also irgendwo fällt das auch ein wenig wieder auf einen zurück, dass wir die Folgen unseres Tuns zum Teil wahrnehmen oder eben wahrnehmen könnten, weil oft verklären wir sie dann einfach. Und da habe ich den Eindruck, da ist niemandem gedient, wenn auch wir alle uns mittäuschen. Aber dass es Unterschiede gibt. Und ich könnte jetzt, wir haben eine Typologie gemacht, oder? Der alte patrizische Reichtum und wie er sich in Bern unterscheidet von Basel. Und in Basel haben wir einen Berner, der dann sich mit dem Bruder Holzteig verbandelt hat, der jetzt auch gerade ein Schloss geerbt hat und mir gesagt hat, vor 2-3 Wochen, also, dass das eine Last ist, jetzt hat er ja noch mehr und eine Frau, die Sarrazin Erbin ist, die fürchtet den nächsten Schub, der jetzt dann auch noch ansteht, weil sie weiß jetzt schon fast nicht, was mit dem Geld machen. Also es gibt diesen alten Strang, dann in Basel etwas früher ein zweiter Strang, der sich mit dem industriellen Reichtum verbandelt hat, Heiratspolitik, der Nachkriegsreichtum, der wirklich mehr auch mit der Industrialisierung, der Technologisierung, der tertiären Revolution verbunden war. Und jetzt ist es aber schon sehr stark, dass die Bedeutung des Geldes und die Vermehrung des Geldes an Bedeutung gewonnen hat. Und das heißt dann eben wieder dieser Spruch, oder Geld muss nicht drüber sprechen, das hat man und das verwertet sich selber. Dass das zugelegt hat, hätte ich vor 30 Jahren nicht unbedingt gedacht.
Der Mann hat eine Tendenz, in Schlussworten zu reden, deswegen allzu viele Fragen, er hat es nicht mehr Platz, aber wer hat noch eine Frage?
Ja. Eine ganz einfache Frage. Glaubst du noch an die Überwindung des Kapitalismus? Und wenn ja, mit welchen Methoden? Weil Diktatur des Proletariats, Revolution, Klassenkampf hat es nicht gebracht. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, also ich frage mich ja manchmal auch, warum ich noch so zuversichtlich bin. Und erstens, wenn ich Leute wie dich sehe, oder? Wo ich... du bist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, wie ich auch, und immer noch engagiert. Wir waren zusammen im Vorstand von, oder in der, bei Swiss Peace, oder? Auch gerade in einer schwierigen Zeit etwas gleichwohl für den Frieden tun. Aber ich freue mich jeden Tag, wirklich jeden Tag. Also gestern Abend habe ich mich gefreut über so viele Junge, die sich engagieren. Ich bin im Sport sehr engagiert, immer noch. Ich erlebe so viel. Jetzt am Samstag haben wir wieder eine Veranstaltung vom Fußballclub Kleinhüningen, das ist der zweitälteste traditionsreiche Arbeiter im Fußballclub in Basel und ich bin dort engagiert. Aber ich erlebe dort jede Woche auch nach dem Fußballtraining Menschen, die jetzt nicht unbedingt von Ökologie reden, also so Reiche, die sagen, wir müssen das Ökologische und das Soziale zusammentun, gibt es, freut mich auch, aber Leute, die nicht von Ökologie reden, Leute, die nicht den Eindruck haben, sie seien selber besonders sozial, oder Frauen, die vielleicht weniger von Feminismus reden, aber sich sehr selbstständig, eigenständig verhalten. Oder eben Leute, die nicht das Soziale auf das Banner schreiben, aber sich kümmern um andere. Und obwohl ich schimpfe, oder weil ich finde, das etwas vom Schwierigsten in unserer Gesellschaft, diese Ökonomisierung, wie sich verbreitet, alles muss kurzfristig rentieren. Und das ist fatal. Aber obwohl wir diese Doktrin haben, die so stark ausgeprägt ist, gibt es viele Leute, die sagen, die sich einfach versuchen, ein gutes Leben zu führen und die sich sozial verhalten. Und das stimmt mich irgendwo zuversichtlich. Und wenn du eben auch ebenso früher und hoch die internationale Solidarität und das Revolutionäre ansprichst, ja, es gibt andere Formen. Und wenn ich Jüngere in den Blick nehme, Natürlich fand ich das toll, 68. Ich identifiziere mich sehr stark damit. Und da haben wir dazu beitragen können, auch autoritäre Strukturen aufzubrechen. Aber wir waren zum Teil auch sehr, auch dogmatisch unterwegs. Wir waren zum Teil sehr streng. Und wenn wir das Kapital von Marx gelesen haben, gab es manchmal Tränen in den Interpretationen. Wir meinten viel stärker, die Welt erklären zu können. Ich meinte vor 30 Jahren viel besser zu verstehen, wo es lang geht. Und das war aber auch die Sozialisation in einer industriellen Moderne, oder? Das Einfache, entweder oder, eins und eins ist zwei, also die Logik der Maschinen. Und da hat sich unsere Gesellschaft auch pluralisiert. Und ich würde meinen, Jugendliche, wie ich sie gestern erlebt habe, und nicht einfach nur so privilegierte Jugendliche von Hochschulen, ganz viele Berufsschülerinnen kommen, jede Woche führe ich zwei, drei Gespräche mit Berufsschülerinnen, wenn die ihre Arbeiten machen. Und ich meine auch zu merken, dass die in einem pluralisierten Kontext sozialisiert sind. Und dass dieses für uns fatale Entweder-Oder, mit denen sprechen wir gar nicht, die wollen uns nur über den Tisch ziehen, dass dieses Entweder-Oder-Denken sich etwas differenziert, mehr im Sinne eines sowohl als auch, nicht beliebig, eines verbindenden und es ist nicht hundertprozentig so oder anders. Und da meine ich, da ist auch eine Kraft in unserer Gesellschaft, eine aufklärerische Kraft, die mehr versucht zu gucken, wie ist es jetzt wirklich und nicht schon das, was ich im Hinterkopf habe, in eine Realität zu projizieren und dann untersuche ich sie und wenn ich das projiziere, was ich eh schon im Hinterkopf habe, dann sehe ich ja immer nur wieder das Gleiche und kann mich bestätigen. Und da habe ich den Eindruck, etwas an Veränderungen wahrzunehmen. Wenn ich, und das war ja auch noch deine Frage, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, oder früher, mit denen reden wir gar nicht, wenn ich mich einlasse auf Menschen und versuche zu verstehen, dann gibt es auch eine gewisse Nähe, die aufkommt. Und dann sehen wir, und das sehen dann Jugendliche sehr pragmatisch, dann sehen sie, ja da, wir haben zwar unterschiedliche Auffassungen, aber das müssen wir doch schaffen, in Bezug auf die Umwelt zum Beispiel. Also machen wir Nägel. Also die Chance erhöht sich, dass wenn wir uns näher kommen, dass sich die Vertrauensbereiche ausweiten und die Chance erhöhen, auch miteinander etwas für soziale, ökologische Anliegen zu tun. Aber indem wir uns näher kommen, realisieren wir ja auch, wo die Differenzen sind. Und dann merken wir auch, das darf ja auch sein. Und das ist ja auch spannend. Und darum habe ich den Eindruck, ja, ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, oder? Dass das wirklich... It's getting better all the time. Es gibt viele, viele gegenläufige Tendenzen. Aber es ist wichtig, diese Gegenläufigkeiten auch in der Analyse zu sehen. Und das Letzte, auch zu sehen, das ist kein Selbstlauf. Es kommt auch darauf an, wo Menschen sich wie verhalten. Und da bin ich dann wirklich auch, eben wenn du die Abschaffung des Kapitalismus ansprichst, da bin ich dann auch pragmatisch und denke, jeder Schritt ist ein Schritt, der in die richtige Richtung führt. Und früher waren wir sehr strukturell fokussiert, also wir müssen zuerst die Strukturen ändern und ja, aber wenn wir warten, bis wir die Strukturen geändert haben, dann können wir relativ lang warten und darum finde ich, jede noch so kleine Handreichung ist wertvoll, weil wenn wir das alle machen, wenn wir so unterwegs sind, dann sind viele kleine Schritte, die auch etwas Weiterführendes haben können.
Wunderbar, das klang schon fast wie das richtige Schlusswort. Das war das zweitletzte. Noch eine letzte Frage, haben wir Zeit. Wer möchte noch?
Ich hätte eine Frage, wie Sie sich vorstellen, wie steuertechnisch man das Ganze angehen könnte mit Erbschaftssteuer oder halt sonst, also gerade im Kanton Bern zahlen Leute mit tiefem Einkommen relativ viel Steuern. Wie könnte man das ausgleichender angehen?
Ich habe gestern Abend gedacht an eine Caritas-Tagung 1991, oder, wo diese Frage auch schon diskutiert wurde. Und ich könnte jetzt ganz viele Schritte erwähnen. Also natürlich ist es wichtig, untere Einkommen anzuheben. Und eine Gesellschaft, die sich so differenziert, müssen wir auch gucken. Das System der sozialen Sicherung ist relativ einfach gestrickt, immer in Bezug auf gewisse Problemlagen. Und das wird den sozialen Realitäten nicht mehr so gerecht. Das heißt einfach, den Letzten beißen die Hunde. Das vorgelagerte System der sozialen Sicherung, was das nicht mehr auffängt, das kommt dann zur Sozialhilfe. Und bei der Sozialhilfe kommen ja auch längst nicht alle dann Unterstützung über. Und jene, die bekommen, das ist im Durchschnitt weit weniger als 1000 Franken. Also da sind sehr falsche Vorstellungen auch in den Köpfen vieler Leute. Also was ich damit sagen will, ich habe den Eindruck, wir müssen Schritte finden, um eben auch Steuern, Erbschaften, Kapitalien, Unternehmensgewinne. Also dort müssen wir etwas fantasievoller werden. Aber ich finde es auch ganz wichtig, wenn ich die untersten Einkommen anschaue, dass wir einen Mechanismus finden, dass wirklich einfach in einer so reichen Gesellschaft wie der unsrige, dass doch alle einfach Gewähr haben müssen, dass materiell für sie gesorgt ist. Und ich sehe hier einen ganz, also wenn ich angesprochen habe, wir müssen Formen finden, wo wir das Einkommen von der Erwerbsarbeit etwas entkoppeln können in Teilbereichen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein konkreter weiterführender Schritt der wäre, dass wir zum Beispiel den relativ guten Mechanismus der Ergänzungsleistungen, den wir jetzt für AHV, für IV-Bezügerinnen haben, dass wir den ausweiten auf zumindest alle Haushaltungen mit Kindern oder von mir aus gerne auf alle Haushaltungen, die zu wenig Einkommen haben. Erhoben über die Steuern, das würde ein paar Milliarden Franken kosten. Wahrscheinlich würde es sogar mehr zusätzliche Einnahmen bringen als Kosten, weil wenn Menschen mehr Rückenstärke haben, dann können sie eher einmal etwas wagen, sie sind gesünder. Aber ich möchte das nicht materiell aufrechnen, obwohl ich eine Stunde auch nachweisen hier könnte, wie die Renten zum Beispiel rentieren. Wir müssen sie schleunigst erfinden, wenn wir sie nicht hätten. Aber ich möchte eigentlich auch nicht so argumentieren. Ich finde ja nicht die Renten wichtig, weil sie rentieren, sondern ich finde sie wichtig, weil Menschen Menschen sind. Und wenn wir in der Lage wären und finanziell wäre das wirklich kein Problem, dass alle über die Runden kommen, dann können sich die Menschen auch mehr um eigene Anliegen kümmern, sie können sich mehr um die soziale Integration kümmern. Also das halte ich für ganz wichtig. Aber es ist für mich nicht nur dieser strukturelle Mechanismus, oder? Jetzt heißt es ja immer, die Reichen zahlen ganz viel Steuern. Ja, aber wenn mehr Leute, wenn wir den Reichtum besser verteilen, dann generiert das nicht weniger Steuereinnahmen. Aber mir ist es ganz wichtig, wir auf dem Weg vom Bahnhof hierher haben wir über Erich Fromm gesprochen und du hast erzählt, was das auch für dich bedeutet hat in deinem Leben und das hat mich sehr beeindruckt vorher. Und was ist es denn? Und ich denke, es ist dort auch eine Haltung angelegt, die uns ja alle betrifft. Also in seinem letzten Buch, und ich will jetzt nicht Fromm predigen, aber einfach in seinem letzten Buch Haben oder Sein oder ein so schönes Plädoyer dafür, dass statt immer noch mehr besitzen zu wollen und besitzen nicht nur materiell, das kann auch heißen, dass ich viel dafür tue, mich ein bisschen über andere erheben zu können. Das ist ein fataler Mechanismus und den erlebe ich bei Reichen, aber den erlebe ich zum Teil auch bei sozial Engagierten oder bei so revolutionär Denkenden wie ich oder so. Diese Gefahr ist enorm groß. Und wir müssen uns gegenseitig auch helfen, dass wir, da ist weniger mehr, oder? Da müssen wir versuchen, wieder mehr zu einem Sein zu kommen, weil Menschen Menschen sind. Und das ist jetzt ein bisschen so wie eine Predigt. Aber ich halte es für so wichtig, weil wir alle Möglichkeiten haben, heute und morgen mehr Schritte in diese Richtung zu machen, ein Leben zu führen, wo wir uns nicht bereichern, ideell oder materiell, auf Kosten von anderen. Und dieser kategorische Imperativ, oder? Auf der einen Seite habe ich Hoffnung, dass die Flasche der Aufklärung entkorkt ist. Also Menschen, die nachdenken, Menschen, die Reportagen oder was auch immer lesen, oder das ist doch ein anderer Gewinn in Anführungszeichen als einfach nur das Materielle. Ich habe wirklich auch eine Hoffnung auf das Verbreiten dieser aufklärenden Haltung. Aber wenn sie nur im Kopf stattfindet, nein, dann funktioniert es nicht. Menschen müssen merken, dass es auch heute und morgen funktioniert. Und wenn wir kleine Schritte machen, Und wenn wir versuchen, etwas Gutes zu tun, ohne dass wir das machen, um uns dann gut zu finden, sondern weil wir es machen, eben weil es uns wichtig ist, dass es allen gut geht, dann kann es weiterführen.
So klingt ein Altmarxist, liberaler Geist und ein zutiefst humanistischer Soziologe. Uli Mäder, vielen, vielen Dank für diese spannenden Eindrücke. Und wenn Sie ihn jetzt gehört haben, können Sie sich vorstellen, dass er seit 2016, wo er offiziell pensioniert ist, nicht einfach Däumchen dreht, sondern schreibt, redet, denkt und die Welt immer noch verändern will. Ein Buch, Uli Mäder, 68, was bleibt? Ein weiteres, Haben oder Sein? Das ist, habe ich bei der Einführung vergessen zu erwähnen. Er hat den Erich-Fromm-Preis 2022 erhalten für sein Werk. Und das kommt hier zusammen, weil eines der Bücher von Erich Fromm ja auch Sein oder Haben heißt. Diese Schrift hier und schließlich noch Die Macht in der Schweiz. Das sind Resultate der Analyse mit den verschiedenen Schichten aus unserem Land. Alles zu empfehlen. Jetzt nochmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Und frohe Festtage. Dankeschön.